Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die kurz davor steht, die nächsten Cornerstones zu draften. Zumindest ist das ja immer die Hoffnung, dass man Spieler findet, die die Franchise ins Positive lenken. Und wir sind in der offiziellen Draft Week. Wir sind so ein bisschen mit dem siebten Mock am Freitag angefangen. Heute gehen wir ins Defensive Back Big Board. Ich glaube, ich habe ein S vergessen, aber das ist gar nicht so wichtig. Und dann werdet ihr morgen und natürlich auch am Freitagmorgen wieder etwas von uns hören, weil wir natürlich wieder die erste, so eine Quick Reaction nach der ersten Runde aufnehmen. Aber wenn es heißt Dolphins Talk, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist wieder mit dabei. Moin Micho!
Hallo, hallo! Ja, wenn es um Big Boards geht in dieser Draft Season, da bin ich, glaube ich, der Mann dafür.
Obviously, aber ist ja auch positiv, dass wir einen haben dieses Jahr, weil ich konnte nicht so wirklich, weil ich ja immer noch in China war und da ist das alles nicht so einfach. Und ich denke, wir werden es genauso wie in den letzten Folgen des Big Boards auch machen. Wir sprechen über die ersten 1, 2, 3 Picks der Dolphins. Welche Spieler sind dort drin? Ihr habt ja schon ein bisschen was aus dem Siebtrunden-Mock rausgenommen, sage ich mal. Zum Beispiel Malik Mohamed als Cornerback. Genau. Aber darüber sprechen wir hier in der Folge. Wir werden auch nicht nur über die Cornerbacks, natürlich über Safeties, weil Defensive Backs sprechen. Und es hat sich jetzt es gab am Anfang ein Rennen um die 1 bei den Cornerbacks. Dann war es eine klare 1. Dann wurde es jetzt nochmal ein bisschen enger und dann
ja, aber ganz kurz, Rico, ich möchte mich bei den Hörern entschuldigen. Wir müssen vielleicht auch mal die Aufnahmesituation klären, weil ich bin hier eigentlich im Abendunterricht. Zum Glück haben die Schüler eine Projektarbeit und ich kann mich so in einen Raum zurückziehen. Habe ein altes Headset dabei, das auch tontechnisch optimal ist. Wir bitten es diesmal zu entschuldigen. Ich weiß, dass wir hier und da auch mal Tonprobleme haben, aber gerade ich möchte das jetzt entschuldigen, weil ich glaube, dass der Ton nicht optimal ist, aber ich hoffe, ihr könnt damit leben.
Ja, ich denke, weil ich meine, bei mir ist es heute auch nicht das Stammmikrofon, weil ich auf Dienstreise bin. Also ihr seht, wir versuchen vieles, ähnlich wie die Wide Receiver viel versucht haben. Ha, was für eine Überleitung. Und zwar gab es jetzt aber, und da hat er mich nämlich schon darauf aufmerksam gemacht, dass bei Jemmett McCoy wohl ein bisschen mehr Fragezeichen wieder auftauchen und jetzt auch da der ein oder andere vielleicht sogar sagt, dass der aus der ersten Runde rausfällt. Aber darüber sprechen wir gleich. Wenn ich jetzt über die klare Nummer 1 spreche, dann ist das niemand anderes als Mansoor Delane, der Cornerback von LSU. Der wird im Dezember 23 Jahre alt, der ist 6 Fuß hoch, 182 Pfund schwer. Der hat nur die letzte Saison bei LSU gespielt, hat davor 3 Jahre bei Virginia Tech gespielt und hat wirklich in der ersten, als Freshman, hat er wirklich 8 Spiele gespielt, 4 gestartet, immerhin. Aber danach war er Fulltime-Starter. Und gerade in den letzten beiden Jahren war das extrem produktiv. Er hatte insgesamt in den letzten beiden Jahren zusammen 99 Tackle, 2 Forced Fumble, 20 Pass Deflections und 6 Interceptions. Das sind schon verdammt gute Zahlen. Und er wird ja schon als potenzieller Pick an Nummer 11 geahnt. Aber Micho, klär uns ein bisschen über Mansoor Delane auf und ist das überhaupt eine Möglichkeit, dass der bis an 11 fällt?
Ich befürchte tatsächlich, dass er nicht an 11 da sein wird. Wobei er bei mir keine Top-10-Grade hat, aber Delane ist mit Abstand der beste Corner im Moment im Draft. Er ist ein Instinkt-Cornerback. Der hat ein unheimliches Verständnis dafür, Routen zu antizipieren, genau zu wissen, wo er sich hinsetzen muss, sieht auch genau, wo die Coverage-Lücken sind und wo er dementsprechend rein muss und hat die körperlichen Fähigkeiten, dort hineinzuspringen. Ich meine, 8 Career-Interception, 27 Passverteidigungen, das ist für eine Position, die man ja sagen muss, die sehr volatil ist, wo durchaus auch schnell mal 1, 2 Down-Jahre dabei sind im College, schon richtig gut. Er hat in seiner LSU-Season nicht einen einzigen Touchdown erlaubt. Er hat 2 Receptions mit mehr als 20 Yards nur erlaubt. Er hat keine Flagge, keine Strafe bekommen. Er kann sowohl er hat bei Virginia Tech hat er in Zone gespielt und bei LSU hat er dann wirklich als Man Corner gespielt. Er kann beides, ist tatsächlich gut im Run Support. Und er hatte halt allerdings die große Schwäche gehabt, dass es Fragen gab bezüglich seines Long Speeds. Also ob er wirklich die Geschwindigkeit auf längere Zeit durchhalten kann. Das sah nämlich tatsächlich auf Tape nicht so gut aus. Und jetzt hat er aber den Pro Day gehabt. Und da hat er wohl gezeigt, dass er auch einen Long Speed haben kann. Jetzt ist die Frage beim Pro Day immer, wie sehr hat er sich speziell darauf vorbereitet und so weiter. Aber man zeigt, dass es zumindest da ist. Er ist ein kleiner Corner. Das heißt, er hat kurze Arme, er ist leicht. Das kann gegen starke Outside-Corner, X-Corner, gegen so einen Jordan Tyson zum Beispiel, kann das richtig Probleme geben. Deswegen, er ist nicht ohne Fragezeichen. Tatsächlich ist es so, wenn er einen Quarterback hat, der ihn gut manipulieren kann, sowohl mit Auge als auch mit Körpertäuschung, dann läuft er auch gerne mal ins Leere. Aber ich glaube, das ist coachable. Das zumindest, ja. Er braucht halt einfach mehr Stärke. Und dann würde er tatsächlich in jedes Scheme, das wir spielen wollen, auch dementsprechend reinpassen. Wenn man den Overall-Rank nimmt, dann landet der auf jeden Fall unter den Top 10. Für mich ist er tatsächlich auf dem Board, ich würde sagen, Spieler Nummer 5 oder Nummer 6. Wenn wir den an 11 kriegen sollten, wenn der bis 11 fällt, okay. Das Problem ist halt, Mendoza ist für mich kein Top-10-Spieler. Mendoza ist für mich nicht mal ein Top-30-Spieler. Und der wird gehen, das heißt, alles rutscht schon eins nach unten, aber bis zu uns fallen, wie gesagt, das wäre geil. Ich glaube allerdings, dass er spätestens bei den Chiefs weg ist.
Ja, das wird man dann genau sehen, wer, wo, wie. Das wird ein Riesenspektakel, weil jetzt gerade ist natürlich viel Bewegung drin. Ruben Bain droppt gerade ein wenig. Da bin ich gespannt, wie weit der am Ende wirklich fällt, ob der an 11 hoch will, wenn der an 11 noch verfügbar ist. Aber das ist vielleicht etwas für eine andere Folge, beziehungsweise für eine Nachdraft-Betrachtung. Aber wenn es um Fragezeichen geht, da haben wir, und ich habe es gerade schon angedeutet, Jermond McCoy. Der hat sich ja das Knie zerschossen und das war jetzt die Frage, was passiert? Und er war nicht beim Combine getestet, er hat dann beim Pro Day getestet. Und die Testzahlen waren gut. Also man hat die Schnelligkeit gesehen und so fort und so weiter und so fort. Aber das sollte man auch erwarten, wenn der Kreuzbandriss im Januar 2025 war. Aber, Micho, du hast da ein paar mehr Informationen.
Ja, also erstmal vielleicht grundsätzlich. Ich glaube, wenn Jermond McCoy fit wäre, wäre er der Corner Nummer 1. Ich glaube tatsächlich, rein von seinen Fähigkeiten her, wäre er der beste Corner der Klasse. Er ist tatsächlich eine ganze Nummer drüber und hat das auch noch konstanter gezeigt im College in seinen Saisons als Mansudi Lane eigentlich. Aber wir haben halt das mit dem Knie. Er hat sich das Knie nicht komplett zerschossen. Er hat einen ACL, also einen Kreuzbandriss gehabt. Was eigentlich jetzt nicht mehr das Ding ist. Es gibt Spieler, die spielen nach 3,5, 4 Monaten nach einem Kreuzbandriss wieder. Das ist bei ihm ein Jahr her. Und er konnte das ganze Jahr über nicht spielen. Er konnte nicht mal am Combine teilnehmen. Immer noch wegen der Knieverletzung. Und allein das zeigt schon, dass es da mehr Schwierigkeiten gibt. So. Daraufhin, gab es wohl Leute, die gesagt haben, der hat aber so große Fähigkeiten und ACL sollte nicht das Problem sein und haben auf diesen Pro Day gewartet, wo er wohl gut abgeliefert hat von den Zahlen her. Und jetzt kommt das, was ich auf verschiedenen Seiten hier und da mal gelesen habe, aber niemand sagt so deutlich. Und zwar, dass wohl das Knie sowohl vom Mediziner beim Pro Day geredflaggt wurde. Das war das eine. Es gab wohl medizinische Untersuchungen. Und das andere ist wohl, dass sein Pro Day wohl so war, um das, was er mit dem Knie nicht kann, komplett, und das ist vor allen Dingen schnelle Drehung, komplett zu kaschieren. Dass man quasi da in dem Bereich gar nicht reingegangen ist, weil er es immer noch nicht kann oder nicht mehr auf dem Stand ist wie vorher. Und das Schlimmste, was ich jetzt gehört habe, dass es viele gibt, die ihn zumindest für die erste, teilweise sogar für die zweite Runde vom Board genommen haben, wegen dieser Medical Red Flags. Man mag über Jordan Tyson, weil der so eine Freak-Verletzung im Knie hatte, reden und sagen, der fällt und fällt und fällt. Aber bei Jermaine McCoy ist es halt nicht die Frage, ob irgendwas mit dem Knie ist, sondern wenn die Berichte, die ich gehört habe, stimmen, dann ist an dem Knie was. Dann ist das keine Frage, sondern ist das so. Und dann weißt du, du bekommst aus Jermaine McCoy vielleicht 2, 3, 4 Jahre NFL-Production auf einem höheren Niveau, aber auch niemals eine komplette Saison, sondern wir reden hier von 8, 9, 10 Spielen. Und dafür gibt keiner einen First-Round-Pick her. Das ist so das, was ich so im Moment gehört habe. Das heißt nicht, dass das stimmt. Wir haben Draft-Season, wir haben Smoke-Greens, da wird auch viel Mist erzählt. Aber das ist das, was ich so mitbekommen habe. Ja. Und wenn das stimmt, sehr bitter, aber dann fällt er raus.
Ja, also ich sag mal so, das wäre, glaube ich, auch einer, der sehr gut zu uns passen würde, also beziehungsweise zu Halfley in dem neuen System, weil er schon ein sehr physischer Corner ist. Also er ist halt 6'1", ist ein bisschen größer, 192 Pfund, also ein bisschen schwerer und einfach physischer, also ein bisschen mehr Press. Finde ich bei, also Delane tatsächlich würde ich höher ranken. Ich glaube aber, dass die beiden, wenn jetzt McCoy fit wäre, dass das für manche Teams unterschiedlich sein kann, weil ich bei Delane einfach sehe, dass der, egal ob Press oder Zone, dass der da halt einfach ein bisschen flexibler eingesetzt werden kann und ein bisschen mehr Outside machen kann. Aber Delane hat einfach auch Outside, nur Outside quasi gespielt, unter 5% seiner Snaps im Slot. Und genau, also das ist, da muss man schauen. Aber das werden wir uns dann ansehen. Und dann
ganz kurz noch zu Jermaine McCoy, was ich bei dem ganz beeindruckend fand, war eine Sache, die man selten bei Corners sieht, und zwar, wie der quasi die Coverage versteckt. Während Quarterbacks gerne mal mit Pumpfakes, Körperdrehungen oder auch mit den Augen Verteidiger manipulieren, die falsche Richtung nehmen, macht er das mit seinen Hüften, oder hat er das mit seinen Hüften auch gemacht. Er hat also einem Quarterback eine andere Coverage verkauft, als er nachher gemacht hat. Das heißt, das war wirklich so ein Versteckspiel. Damit hat er reihenweise die Quarterbacks aufs Eis gelegt. Von daher, ja, das ist schon beeindruckend. Aber wenn das dann halt mit dem Knie nicht mehr geht, ja.
Ja, da gebe ich dir recht. Und dann gibt's zwei Spieler, die so, ich bin gespannt, wann jetzt die Cornerback gehen. Aber gerade wenn natürlich McCoy, es braucht auch nur ein Team, das McCoy das sagt, das macht uns keine Sorge, dann ist der vom Bord. Aber gerade Ende Runde 1 habe ich noch ein, zwei Cornerbacks, die ich sehr, sehr interessant finde. Und einer von den beiden ist Cornerback Chris Johnson von San Diego State. Das ist ein Spieler, der wird im November 22 6 Fuß groß, 193 Pfund. Also die Größe ungefähr zwischen Delane und McCoy und vom Gewicht her auf dem Level von McCoy. Der hat halt bei San Diego State gespielt. Das ist jetzt nicht die beste Division. Hat dort die letzten beiden Jahre als Starter gespielt und hatte dort in den letzten beiden Jahren über 120 Tackles, 3,5 Tackles for Loss, ein Sack davon, 4 Forced Fumble, 13 Pass Deflections und 5 Interceptions. Also auch da ist eine gewisse Production da. Der hat großteilig getestet, 3-Cone nicht und den Shuffle hat er nicht, aber ansonsten hat er gut getestet. Und Micho, was unterscheidet ihn denn jetzt davon, etwas später zu gehen im Vergleich zu Mansoor Delane oder auch also, McCoy, wenn er fit wäre?
Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ihn etwas später. Der ist immer noch, er ist auch ein sehr leichter Corner. Also der hat einiges, was man mögen kann. Und in der zweiten Runde würde ich den sofort nehmen. Ja, er ist, also Contested Catch kann er gar nicht, habe ich das Gefühl. Er ist auch nicht besonders aggressiv. Also er verlässt sich sehr auf seinen Speed und auf seine Beweglichkeit. Das kann gegen die guten NFL-Receiver komplett in die Hose gehen, da würde er verbrannt werden. Er ist also in meinen Augen kein wie gesagt, er lässt denen dann Platz so ein bisschen, stört die auch in ihren Routen nicht. Und das wird gegen die Receiver dementsprechend nicht gut gehen. Glaube ich einfach von wegen, dass er dementsprechend gut, also er ist Zone-Play, du kannst ihn auch nicht in Man-Coverage oder als Press-Corner einsetzen. Und dann daher glaube ich von wegen, dass er ein klarer Nummer 2 Cornerback ist. Den stellst du nicht gegen den Receiver Nummer 1 oder wenn, dann braucht er dabei Hilfe, dann geht's vielleicht, ja. Sondern den stellst du gegen den Receiver Nummer 2. Ich bin ja ein großer Fan davon zu sagen, du coverst den Receiver Nummer 1 mit Safety-Hilfe vom Cornerback Nummer 2 und den Receiver Nummer 2 alleine mit einem Cornerback Nummer 1. Finde ich, ist immer eine sehr variable Taktik. Ich weiß nicht, ob ich mich mit ihm da so komfortabel fühlen würde, sondern dass ich sehr genau gucken müsste, wer ist Receiver Nummer 1, welches Skillset hat er da, um ihn darauf anzusetzen. Und wie gesagt, wenn du Man mit dem nicht spielen kannst, bist du plötzlich schon auf eine gewisse, auf eine gewisse Taktik festgelegt. Und das finde ich schade, weswegen er bei mir tatsächlich gerutscht ist. Ja. Und natürlich, es gibt immer noch die Frage mit seinem Level of Competition, weil die Gegner, die er hatte, waren jetzt nicht wirklich dolle, ne?
Das stimmt. Also Power 4 waren halt wirklich nur zwei Bowl-Games gegen Cal in 24-25. Also das war jetzt nicht das höchste Level. Aber wenn wir von höchstem Level sprechen, da können wir beim nächsten Cornerback, und zwar Avion Terrell von Clemson, sprechen, weil Clemson durchaus schwierige Gegner hat. Ihr werdet jetzt schon hören, was bei Avion Terrell vielleicht ein Fragezeichen. Ich mag ihn unheimlich gerne, aber er hat schon das eine Fragezeichen. Erstmal, der wird komplett 21 Jahre alt sein in seiner Rookie-Saison. Der ist 184 Pfund schwer, aber nur 5'11 groß. Er hat bei Clemson in den letzten 2 Jahren alle Spiele gestartet, hatte dort knapp über 100 Tackles, hatte 9 Tackles for Loss, 4 Sacks, hatte 8 Forced Fumbles, hatte 23 Pass Deflections, nur 2 Interceptions. In der letzten Saison hatte er gar keine Interception. Das ist so ein bisschen schon das Thema, aber natürlich 5'11 und das ist eine große 5'11. Also am Combine wurde er mit 5'10'6. Also die Amerikaner sind ja sowieso ein bisschen verwirrend mit ihren Measurements, aber ja, was er gezeigt hat für mich, und ich mag ihn einfach, er kann super körperlich spielen, er kann aber auch er kann auch physikalisch geschlagen werden, das ist so ein bisschen das Problem, aber insgesamt ist er highly competitive. Die Frage ist halt wirklich, also ich würde es ankommen lassen, ihn mal auch outside zu spielen, gegen einen dieser größeren Receiver. Ich bin gespannt, wie er sich da schlägt. Also ich bin ein Riesenfan von ihm. Ich würde ihn an 30 mit Kusshand nehmen, weil ich glaube, das ist auch einer, der vom Charakter her definitiv dazu passt, was wir auf Head Coach haben mit Hafley. Aber Micho, was hältst du denn so von Avion Terrell und wie schätzt du ihn ein?
Nachdem Jermaine McCoy bei mir durch die Medical Red Flags gefallen ist, ist er mein Corner Nummer 2 und an 30 würde ich den ohne zu fragen nehmen. Er ist halt, eigentlich ist er in vielen Sachen genauso gut wie Mansoor Delane, was seine Stärke angeht. Seine Schwächen sind allerdings ausgeprägter. Also du hast gerade eben schon gesagt, das Physische, gerade was Contested Catches sind, sein Tackling, da muss er dran arbeiten, er ist kein guter Tackler, ja. Und was er hat, er braucht im Prinzip das Feld vor sich und braucht einen Moment, um zu erkennen, wo die Routen langlaufen und dann dementsprechend hin. Wenn er da wenig Zeit hat, also diese Short Zones und sowas, da kommt er gerne mal einen Schritt zu spät. Ja, das ist halt so das Problem, was er hat, was halt eben auch dazu führt, dass er halt mehr Fragezeichen hat. Es ist alles coachable in meinen Augen. Er ist halt kein fertiges Prospect, das muss man ganz klar sagen. Aber Ende erster Runde finde ich mit dem Skillset keine Frage. Wie gesagt, mein Corner Nummer 2.
Ja, bei manchen ist er ja deutlich höher. Also manche haben ihn ja tatsächlich so spätestens Mitte Runde 1. Da ist das Fragezeichen ein bisschen zu groß für mich, auch wenn ich ihn sehr gerne mag.
Aber da an der Stelle vielleicht eine Bemerkung. Du hast ja, man spricht gern von diesem Black Hole, also von diesem Loch, wo quasi kein Spieler es wert ist, gedraftet zu werden an dieser Draftposition. Den hast du wohl irgendwo zwischen 20 und 25 hast du so ein Black Hole, wo du sagst, alle Spieler, die da gedraftet werden, sind eigentlich Spieler, die du erst nach 25 draften wolltest, aber alle, die davor gedraftet werden, oder die besser werden, sind komplett weg. Es gibt keinen, der so die normale Range von 20 bis 25 rein vom Value her hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dementsprechend da geht, weil wenn du einen Corner willst und sagst von wegen, okay, ob ich den jetzt an 28, 29 nehme oder an 24, macht halt in diesem Draft keinen Unterschied. So.
Ja.
Irgendeinen muss nehmen. Punkt.
Ja.
Und dann kann ich mir vorstellen, dass er halt geht. Oder du sagst halt, nee, sorry. Also ich nehme nicht den 28. Spieler, wenn ich an 25 dran bin, dann nehme ich lieber gar keinen.
Ja, wäre doch auch mal eine Maßnahme.
Ja, das könnte uns an 11 dann blühen. Nein, das ist
schon ja. Dann möchte ich aber noch einen dann mit reinnehmen, der bei vielen dann auch in einer der Top 5 Corner ist. Bei mir ist er, also er ist für mich auch noch immer einer der Top 5 Corner. Das muss ich schon sagen. Er ist bei mir aber so ein bisschen gesunken. Also ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch wirklich Ende Runde 1 nehmen wollen würde. Über den Cornerback, den ich hier spreche, das ist Colton Hood, Cornerback von Tennessee. Spielt auch mit 21 die komplette Saison. Der wird im Februar erst 22. Der ist 6 Fuß groß, 193 Pfund schwer. Also durchaus okay im Maße. Der hat halt nur eine Saison als Starter. Und der ist 23 zu Auburn gegangen, ist dann getransfert to Colorado und ist jetzt im letzten Jahr zu Tennessee getransfert. Er hat 50 Tackles gehabt, 4,5 Tackles for Loss, kein Sack, ein Forced Fumble, 9 Pass Deflections und eine Interception. Und ja, er wäre auch jemand, der Pressman spielen kann. Also da hat er richtig Bock drauf. Ich tue mich aber schwer. Michu, tust du dir auch so schwer mit Colton Hood?
Also ich würde ihn in der zweiten Runde nehmen. Er ist im Prinzip wie bei Elvin Terrell, nur umgekehrt. Also du kannst mal die Pressman spielen, aber Zone ist nicht so sein Ding. Er ist dementsprechend physisch, aber das ist alles noch relativ roh. Und wenn du dann überlegst, er hat 3 Jahre gespielt im College und nur eine Saison davon gestartet, hat Technikprobleme, trotz allem. Fragezeichen wirft seinen Support in der der Laufverteidigung auch auf. Das sind tatsächlich Sachen, die schwierig sind. Er verliert auch manchmal den Überblick, wo der Ball ist. Das sind jede Menge Fragezeichen. Und nochmal, ich habe es am Anfang gesagt, so Cornerback-Position ist sehr volatil. Du hast da sehr viel Up and Downs drin. Und er hatte, da er kein Starter war, definitiv mehr Downs. Er hatte ein Up hier im Grunde genommen. Die Frage ist, sein Ceiling ist da. Die Frage ist, wo liegt seine Baseline? Und die reicht mir nicht für die erste Runde. Also klar kann man jetzt sagen, an 30, wenn jetzt alle anderen schon weg sind oder die man haben würde oder sowas. Gut, 30 ist fast für Runde 2, würde ich dann noch akzeptieren. Glücklich wäre ich damit nicht unbedingt und trotzdem ist er mein Cornerback Nummer 3. Das zeigt auch einiges, weil der wirkliche Value fängt in meinen Augen erst später an.
Ja, da würde ich jetzt, also ja, gebe ich dir tatsächlich recht. Und damit haben wir eigentlich auch die Cornerbacks, die Top-Cornerbacks auf jeden Fall so ein bisschen abgefrühstückt. Aber Micho, gibt es noch ein oder zwei, über die du noch sprechen möchtest?
Ja, an Cornerbacks ist einmal D'Angelo Pons. Für den habe ich einen Viertrunden-Grade tatsächlich. Ist Cornerback von Indiana, ist auch ein Outside-Zone-Cornerback. Der schnell ist. Er kann die Quarterbacks relativ gut lesen. Das ist auch so ein richtiger, der lässt sich nicht unterkriegen. Ja. Wir haben in der Receiver-Folge über Denzel Boston geschrieben, dass der so ein physisches Tier ist. Ja. Den hat er in Grund und Boden gestampft und damit meine ich tatsächlich getackelt. Da konnte Denzel Boston gar nichts gegen machen. Gibt er einfach nicht auf. Ist auch vergleichsweise schnell, hat zum Beispiel 2 blocked Punt Return Touchdowns, ist also auch ein Special Teamer. Hat allerdings auch wieder auf der leichteren Seite kurze Arme. Das, was ihm gegen Denzel Boston gelungen ist, wird ihm nicht ständig gelingen. Er zockt auf dem Feld. Das kann auch gerne mal verbrannt werden. Hat nie im Slot, immer nur Outside gespielt. Also da ist auch keine Versatility da. Das sind einiges an Fragezeichen, aber den würde ich definitiv noch erwähnen als Cornerback. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ich kenne ihn definitiv. Ich fand es so ein bisschen, weil ich habe ja immer zwischendurch, gerade im Draft-Prozess, habe ich das Beast eigentlich immer offen. Hab geguckt, also es ist bei im Beast von Dame Brookler ist er Cornerback Nummer 6. Overall Rank ist er 38. Er hat eine Second Round Grade. Kurz zu D'Angelo Pons vielleicht noch, also er ist auch 21, wird auch im Januar erst 22. 5'9 groß, 180 Pfund schwer. Also da sprechen wir über die Maße, ungefähr tatsächlich über die Avion Terrell Maße so ungefähr. Ja, also hat sicherlich diesen Dog in sich, wenn man das so beschreiben will. Man kann auch mal, wenn man sich das Spiel gegen Alabama anschaut im Rose Bowl, da hat er...
Entschuldigung übrigens, es stimmt nicht. Ich habe Mitte dritte Runde bei dem als Grade, sehe ich gerade. Ja. Ich muss hier in meine Aufzeichnung mal reingucken, die ich so nicht direkt verfügbar habe. Deswegen, ja, okay. Sorry.
Und da hat er das Tackle gegen Ty Simpson, danach war Ty Simpson nicht mehr so glücklich. Also der ist wirklich, der ist griffig. Das kann man definitiv sagen und wäre auch ein interessanter Spieler. Also muss man mal gucken, wo man ihn hat. Wenn ich jetzt ich weiß gar nicht, wo er im Konsensboard ist, das habe ich gerade nicht auf, das müsste man jetzt nochmal währenddessen gucken, aber ja, ist definitiv ein Spieler, wo ich auch gespannt bin, wo der landet, weil
insgesamt, ich meine, er ist irgendwo um die 50 rum.
Tatsächlich. Ja, das kann schon sein. Also wahrscheinlich geht er irgendwo in Runde 2. Da könnte man fast von ausgehen.
Auch das würde ich bei ihm nicht unbedingt hundertprozentig kritisieren, wobei ich schon sage, dass er Fragezeichen hat. Ne?
Ja, also man sieht, er ist tatsächlich mal so, also bei PFF ist er so Mitte 40, Bleacher Report und PFSN, die haben ihn tatsächlich in 29 und 28. The Draft Network ist ein bisschen tiefer, die haben ihn an 104. Aber das ist auch ein Outlier nach unten, um ehrlich zu sein. Also er wird irgendwo wahrscheinlich, je nachdem, Mitte, Anfang Runde 2, vermutlich, kommt drauf an, aber da würde ich schätzungsweise sagen, dass er da vom Board gehen wird.
Ich möchte noch das Auge auf einen anderen Cornerback legen, der mir, ich sag mal in Anführungszeichen, ganz gut gefallen hat. Für die späten Runden, also ich sag jetzt mal wirklich 5, 6, 7 irgendwo in dem Bereich. Und zwar ist das Julian Neal aus Arkansas. Ein Outside-Press-Cornerback, der hat wirklich die optimale Größe wie so ein Corner, mit langen Armen, guter Run-Defender zusätzlich noch, sein Tackling hat sich massiv verbessert, kann tatsächlich auch Quarterbacks ganz gut lesen, Athletik ist mittelmäßig, da ist tatsächlich, die ist so okay, aber halt eben die ist halt nicht top-notch, ne? Der ist nicht der allerschnellste im Longspeed, er muss ein bisschen beweglicher in den Hüftig gehen und es fehlt noch an Technik. Er hat auch nicht immer gestartet. Wäre für mich einer, den man tatsächlich als Corner Nummer 4 oder sowas in den späteren Runden mal draften könnte. Fällt halt in unsere Range, vielleicht wahrscheinlich. Und es könnte dann sein, dass er da ist. Es ist halt ein Projekt und ich sag mal, ab Runde 5 ist das so ein Spieler, den ich da nehmen würde. Was sagt denn The Beast zu dem, wenn du es parallel aufhast, Rico?
Julian Neal, ich hatte ihn tatsächlich, ich habe über ihn auch im siebten Mock gesprochen. Er ist im Beast, ist er in vier, also Dame Brookler hat ihn in der vierten Runde. Und genau, also ist halt einfach ein großer physischer Receiver, der halt einfach, da fehlt dann die Geschwindigkeit, ne? Also das kann man definitiv so sagen. Wäre aber halt ein großer physischer Receiver und wenn wir physischer werden wollen, wäre das sicherlich ein Spieler, den man dann in Runde 4 dann draften könnte. Es kommt halt wirklich darauf an, wo wir am Ende wirklich picken, ob Up- und Down-Trades gibt und welche Picks wir dann am Ende haben. Aber wäre ein Spieler, wo ich interessiert wäre, so ab Mitte Runde 4.
Okay.
Gut. Und da wir über Defensive Backs sprechen, sprechen wir dann jetzt auch noch kurz über die Top Safeties im Draft. Und einer der Top Safeties im Draft oder der Top Safety in diesem Draft zumindest, der aller Voraussicht nach in den Top 10 gehen wird, was ich war mal deutlich höher bei ihm. Und natürlich sprechen wir hier über Caleb Downs, Ohio State. 21 Jahre alt, wird im Dezember 22, 6 Fuß groß, 206 Pfund schwer. Er hat 3 Jahre bei Alabama gespielt, er hat 3 Jahre bei Ohio State gestartet. Er hat in den 3 Jahren 256 Tackles gehabt, 16 Tackles for Loss, 1,5 Sacks, also er hat nicht immer in der Box gespielt, 3 Forced Fumbles, 16 Pass Deflections, 6 Interceptions. Das ist eine verdammt krasse oder verdammt gute Performance. Er ist super spielintelligent. Er ist nicht so ein athletisches Biest, als dass ich ihn in den Top 10 draften würde. Aber wäre er dir genug, Micho, um ihn an 11 zu draften?
Ja, wäre er. Und an der Stelle vielleicht mal noch was. Ich habe mein Big Board zwar tatsächlich so im Miami Dolphins spezifisch nicht unbedingt fertig, aber ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, was sind die besten Spieler im Draft. Und wenn du Miami rauslässt, also es versuchst ganz neutral zu sehen, ohne Positional Value, ist für mich der beste Spieler im Draft Jeremiah Love, der zweitbeste Spieler im Draft Sonny Styles, beides Low Value Position, Linebacker und Running Back, und der dritte ist schon Caleb Downs, auch eine Low Value Position. Du hast halt so ein paar Probleme bei ihm. Er ist ein Showman. Er hat teilweise tatsächlich gerne mal eher das Showplay, dem sicheren Play vorgezogen. Und er ist auch wieder ein Gambler, einer, der gerne mal zockt. Das heißt, er kann dann dementsprechend auch gerne mal verkauft werden. Was ich ganz heftig fand, war, ich habe fast nur Tape von ihm gesehen mit Two High Shells, also wo noch ein anderer Safety oder ein anderer Defensive Back quasi neben ihm war und die sich das Feld aufgeteilt haben. Warum macht man das? Weil wenn er so gut wäre, wenn er so perfekt wäre, dann würde man sich die Frage stellen, warum kann er dann nicht als Single High Free Safety tief in der Mitte stehen und quasi das Feld abdecken mit seiner Range? Da gibt's tatsächlich Fragezeichen zu. Er ist also auch kein richtiges Blue-Chip-Talent. Das Problem ist, wenn ich sage Spieler Nummer 3, der hat für mich eigentlich eine Grade vielleicht Ende der Top 10, dann würde man ihn nehmen. Aber auch hier glaube ich kaum, dass er zu uns fällt, weil wenn er der drittbeste Spieler im Draft ist, wird er spätestens an 7 oder 8 weg sein, habe ich die Befürchtung. Und selbst dann wird schwierig. Uptraden würde ich für ihn nicht. Aber er ist schon ein Zone- oder Nickel-Corner, den man durchaus auch in der Defense rumschieben kann, womit ein Defensive Coordinator dementsprechend agieren kann. Aber, und das ist jetzt die andere Variante, Minka Fitzpatrick halte ich für den besseren. In fast allen Bereichen. Vielleicht im Alter nicht und vielleicht, und das kann ich noch nicht genau beurteilen, vielleicht auch für das Team oder was die Führungsqualität nicht, aber man kann von ihm auch nicht direkt eine Führungsqualität erwarten. Und wir haben Minka Fitzpatrick für einen 7. Runden-Pick abgegeben. Ja, er hätte auch mehr verdient. Aber da weiß ich nicht, ob ich den Tausch gegen Caleb Downs so optimal finde.
Ah, 100%. da kommt halt das Dolphins-Ding natürlich durch, wo sind wir, bla bla bla, das kann man natürlich dann nochmal anders bewerten, aber Caleb Downs ist ein so viel intelligenterer Spieler. Also, wenn ich mir das anschaue, wie er das Spielfeld sieht und wie er sich benimmt, das ist im Prinzip, da muss man halt auch überlegen, Halfley ist eigentlich ein Coach, der super gerne ein Safety hat, der quasi den Sticker trägt, also der die Kommunikation zu ihm hat oder zum Defensive Coordinator. Und das wäre das Stück, quasi das Puzzle-Piece für Halfley in der Defense mit Downs. Kann ich mir super, super, super gut vorstellen. Ich kann mir da eigentlich keinen besseren Safety in dem Moment vorstellen, weil es gibt andere Safeties in diesem Draft, aber die sind nicht so high. Wie gesagt, er hat halt immer wirklich von oben nach unten gespielt. Also es ist nicht so der Safety, der wirklich an der Line steht oder so. Das hat er eigentlich nicht gemacht. Und warum ich vorhin auf Alabama gekommen bin, der hat nämlich das erste Jahr unter Nick Saban noch gespielt und ist dann getransfert zu Ohio State. Also da auch so eine Business Decision, wenn man das so nennen möchte, das hatte sicherlich Hand und Fuß. Es hat ihm alles andere als geschadet. Er ist halt einfach nicht der Elite-Safety, wie es zum Beispiel der Safety von den Ravens ist, der auch in der ersten Runde gedraftet wurde, aber später erst. Und das ist halt so...
Redest du von Kyle Hamilton? Meinst du Kyle Hamilton?
Ja, dürfte es sein, ja.
Ja, Vorsicht, der ist aber auch ein ganz anderer Typ. Kyle Hamilton spielt halt viel näher an der Line und ist viel mehr Hybridspieler. Der ist halt... Caleb Downs ist ein True Safety. Ein True Free Safety.
Ja, hundertprozentig. Und das muss man halt, verstehen, um zu verstehen, oder das muss man wissen, um zu verstehen, warum ich so ein bisschen dann doch sage, er ist halt kein Kyle Hamilton, einfach auch, weil er vom Typ her anders ist. Es würde mir auch schwer fallen, wahrscheinlich ihn langfristig ihn über Kyle Hamilton zu heben, wenn beide ihr volles Potenzial abschöpfen, sage ich mal. Das ist nur das, damit man da ein Gefühl hat, wie man Caleb Downs, obwohl er die klare Nummer 1 ist und einer der besten Spieler in diesem Draft, warum da trotzdem so ein Mini-Fragezeichen ist. Ich will das gar nicht zu hoch hängen, weil, wie gesagt, ich würde ihn an 11 auch draften. Es ist halt nicht dieser krasse Spieler, für den man ihn vielleicht halten kann. Also wenn man an krasse Safeties denkt und Kyle Hamilton im Kopf hat, das ist er definitiv nicht. Das vielleicht einfach nur als Disclaimer. Ja? Genau. Und dann gibt es ein kleines Battle. Ich habe die beiden tatsächlich gleich auf. Und ich gehe hier jetzt einfach mal nach Dane Brugler, der hat die beiden tatsächlich ein bisschen auseinander. Ja, 5 Spots im Big Board. Und zwar sprechen wir als erstes über Dylan Thienemann, den Safety von Oregon. Der wird im August 22, 6 Fuß groß, 201 Pfund schwer. Also hier ungefähr die gleichen Zahlen wie bei Caleb Downs, nur Pfund leichter. Und der hat 2 Jahre bei Purdue auch gestartet. Da war er extrem, extrem produktiv. Der hatte in beiden Jahren über 100 Tackles. Und dann ist er zu Oregon getransfert und hatte dort 69. Der hat in 3 Jahren 306 Tackles, 10 Tackles for Loss, 2 Sacks, 2 Forced Fumbles, 16 Pass Deflections, 8 Interceptions. Der war sehr, sehr produktiv. Micho, wo ist denn Dylan Thienemann bei dir auf dem Big Board? Ist er an 2 bei den Safeties oder ist er an 3?
Bei mir, und das ist er an Nummer 3 an Safety. Und ich habe ihn halt tatsächlich späte Hälfte, also zweite Hälfte, so ab 25 bis in Ende erster Runde, da habe ich Dylan Thienemann. An 20 würde ich es halt auch nicht kritisieren. Wir haben vorhin über das Loch geschossen. Das wäre so meine Grade für ihn. Das ist schon ein interessanter Spieler, der tatsächlich alles spielen kann. Der hat ja 1100 Snaps als Free Safety, aber auch über 700 Snaps als Strong Safety in der Box gespielt. Hat absolute Ball Skills. Seine Schwächen sind alle tatsächlich coachable, dass er manchmal die falschen Winkel nimmt, dass er das Problem hat, dass er oft auf Play-Action noch reinfällt oder sowas. Was er noch braucht, ist, er muss noch ein bisschen sich aus Blocks dann in der Strong-Safety-Variante besser lösen. Er hat ein bisschen das Problem, Man-Coverage, wenn das länger dauert, dann verliert er oft so ein bisschen. Er kommt dann manchmal bei guten Route-Runnern, er kommt nicht hinterher und ist dann dementsprechend auch nicht so schnell, um die Route wieder aufzuholen. Das sind so die Fragezeichen bei ihm, aber insgesamt ein relativ gutes Prospect. Und ich habe ihn dementsprechend zum Beispiel vor Avion Terrell noch, was Big-Board angeht. Allerdings halt trotzdem mit einer Top-20-Grade oder so. Würde ich tatsächlich an 30 definitiv nicht kritisieren, an 11 schon.
Ja, also er ist zum Beispiel bei Dame Brugler ist er an 18. Also ich denke, das, was du gesagt hast, trifft er definitiv zu. Er ist eigentlich schon wirklich, wirklich gut. Er hat halt so ein paar Basic-Geschichten, das kann man coachen. Ich denke, das hast du auch schon richtig gesagt. Was Dame Brugler so ein bisschen sagt, das fand ich auch interessant, erinnert ihn so ein bisschen an Justin Reed. Also weil er quasi in jedem Scheme irgendwie wahrscheinlich zu Hause ist und auch irgendwie nicht, also auch intelligent spielt. Das ist so ein bisschen das. Und er auch sich nicht zu scheu ist, in der Laufverteidigung auf sich aufmerksam zu machen. Genau. Und dann kommen wir zum dritten Safety, der auch Potenzial hat, in der ersten Runde zu gehen. Und da sprechen wir über Emmanuel McNeil Warren. Der ist 22 Jahre alt. Der wird auch erst im Januar 23 6 Fuß 4 groß, 201 Pfund schwer. Der hat alle 4 Jahre war der bei Toledo. Der hat in jedem Jahr auch gespielt. Er ist in den letzten beiden Jahren Starter gewesen. Hat dort auch eine gute Production gehabt. 3 Interceptions, 12 Pass Deflections, 4 Forced Fumbles, insgesamt 1 Sack, 11 Tackles for Loss, sondern 7 Tackles for Loss. Genau, aber Micho, er ist dein Safety Nummer 2.
Er ist mein Safety Nummer 2, vor allen Dingen vor dem Hintergrund für Miami, das werde ich jetzt gleich auch gerne erklären. Er ist vor allen Dingen anders als die anderen beiden, als Downs und Cinnamon, ist er ein Strong Safety. Er hat 32 oder noch längere Arme, Inch-Arme. Der ist tatsächlich ein absolut physisches Monster. Hat mehrere, 9 Forced Fumbles in seiner Karriere. Ist für seine Größe extrem beweglich in den Hüften und extrem schnell. Er hat ein absolutes, der ist kompetitiv. Der will immer. Das finde ich schon extrem gut. Hat auch gegen Top-Teams wirklich noch mal eine Schippe draufgelegt. Da ist er noch mal eine ganze Ecke besser. Sehr kleine, bewegliche Receiver. Sowas wie Jalen Waddle oder Tyreek Hill sind tatsächlich ein Problem für ihn. Er hat beim Combine nicht so gut getestet. Das muss man auch ganz sagen. Er reagiert noch zu schnell auf den Run. Das ist aber eine Sache, die man meiner Meinung nach auch coachen kann. Und hier und da hat er mal Probleme im Open Field zu tackeln, aber auch das kann man coachen. Insgesamt ist er halt ein Strong Safety und das finde ich jetzt für Miami in der Beziehung gut, als dass ich sage, ey, guck, dass die Line erstmal steht. Und du hast mit ihm einen, den du gegen Tight End ansetzen kannst, sehr gut. Ja, da ist er quasi perfekt für die Coverage für geeignet, der extrem gut gegen den Run ist und auch für kurze Zone Coverage wird er auch dementsprechend sehr, sehr gut covern. Das sind viele Sachen, glaube ich, die Miami in dieser Phase des Umbruchs gut helfen und zwar mehr als ein Free Safety. Und deswegen habe ich ihn eine Ecke höher als den Cineman. Ich sehe die beiden rein sportlich wirklich auf einem Level. Das ist in meinen Augen Tagesform Flipcoin. Aber für Miami fände ich Emmanuel McNeil Warren tatsächlich in der jetzigen Situation besser geeignet. Er geht übrigens auch vom Profil her eher Richtung Kyle Hamilton. Er wird kein Kyle Hamilton sein. Das muss man auch ganz klar sagen. Er wird kein Kyle Hamilton rein vom, wenn er jetzt kommt. Vor allem nicht Plug and Play. Man muss ihn noch entwickeln. Er ist an einigen Stellen noch relativ roh, aber deswegen bin ich relativ hoch bei ihm.
Ja, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Es ist halt, ich glaube tatsächlich, Caleb Downs wäre in unserer Range, wenn er soweit fällt. Ich glaube, bei den anderen beiden gehe ich fast davon aus, dass die vielleicht früher gehen. Als wir dann in 30 wieder dran sind, aber das ist auch okay. Ich meine, es gibt genug Spieler an 30, die wir jetzt auch in den Big Boards besprochen haben, die wirklich sehr, sehr interessant für uns sein können. Auch in der heutigen Folge haben wir schon auch über Cornerbacks an 30 gesprochen. Micho, hast du noch einen oder zwei Safeties, über die du sprechen möchtest, neben den drei Outstanding One.
Ja, ich habe einen. Also erstmal möchte ich ganz klar sagen, also ich habe danach kommen erstmal für mich drei Safeties mit einer Zweitrunden-Grade. Das sind Michael Taffy, Doppel-A, Doppel-F, keine Ahnung, wie man es so wirklich ausspricht, AJ Halsey und Kamari Ramsey, die ich allesamt relativ gut finde und mit einer Zweitrunden-Grade habe. Da kann man wirklich Value abgreifen. Ich glaube allerdings nicht. Ich glaube, dass wir in der zweiten Runde halt eben Receiver oder Cornerback oder auch Edge oder O-Liner haben, das ist für mich dringender und deswegen möchte ich über die gar nicht reden. Aber in der dritten Runde haben wir relativ viele Picks und mit einem Drittrunden-Grade, auch erste Hälfte, dritte Runde, habe ich einen Spieler, der auch gerne mal zu uns gemockt wird, nämlich Jalen Kilgore von South Carolina. Auch einen Safety, den man auch als Cornerback zwischendurch wechseln kann. Der ist ein extrem guter Run-Defender, lange Arme, auch einer, der kompetitiv ist und ganz genau weiß, wann seine beste Leistung erforderlich ist und die dementsprechend auch abruft. Sehr diszipliniert, was Schemes angeht. Also, der fällt nicht so leicht auf Fakes rein und sowas. Ist explosiv durchaus, wurde von South Carolina wirklich in der kompletten Secondary hin und her bewegt. Ist also so ein Hybridspieler, nicht Linebacker-Safety, sondern eher Safety-Cornerback, der in der Beziehung alles Mögliche kann. Er kann so ein bisschen das Problem haben, wenn er nicht ganz hinterherkommt, dann greift er erstmal zu unlauteren Mitteln. Also da wird er dann, da zieht er dann auch tatsächlich auch Flaggen. Es ist so ein bisschen die Frage, wenn Plays komplett von ihm weggehen, dann kommt er auch nicht mehr ins Play rein, weil dann gibt er da in der Beziehung auch auf. Und er ist kein guter Blitzer. Also, wenn er blitzt, dann schreibt er das vorher auf den Zettel, gibt den Quarterback und sagt, pass mal auf, ich komme durch die Lane, da komme ich jetzt gleich. Schreibt er halt vorher, er hat einige Probleme, aber in Runde 3 fände ich ihn eine gute, und das ist in unserer Range, fände ich einen guten Value für unsere Secondary. Deswegen möchte ich über Jalen Kilgore, also deswegen wollte ich den auf jeden Fall noch erwähnen. Es gibt noch einige andere, die aber auch alle deutlich mehr Schwächen haben. Trotzdem, sage ich mal so, ab Runde 3, wenn man einen Safety gut findet, das werden dann meistens Development Safeties sein. So einen Bud Clark zum Beispiel, einen Jalen Husky, Zaki Wheatley, wenn man die so nennt, die haben auch durchaus ihre Probleme alle. Jalen Kilgore finde ich von denen allen tatsächlich am besten. Es ist die Frage, wo man ihn einsortiert. Einige werden ihn tatsächlich auch als Cornerback sehen. Ich sehe ihn als Safety.
Ja, das wird tatsächlich so die Frage sein. Also Jalen Kilgore ist 21, das zur Vollständigkeit halber. Die wird auch erst im Januar 22, 6 Fuß 1 groß, 210 Pfund schwer. Und ich glaube, die größte Frage wird tatsächlich sein, weil der war... Also der hat nicht so viel in Deep gespielt. Der hat überall gespielt, ja, aber in Deep halt nicht ganz so viel. Und seine besten Plays kamen wirklich eher aus dem Nickel raus. Und deswegen ist die Frage, wo setzen ihn Trainer ein? Nicht, wo setzen ihn Spieler ein, sondern wo setzen ihn wirklich die Trainer und die Coaches ein? Ich glaube aber, dass aufgrund seines athletischen Profils, ne, also 6'1 groß, 210 Pfund, trotzdem schnell. Er kann auch seine Hüften bewegen. Vielleicht nicht extrem krass, ne? Aber das ist schon gut. Ich glaube aber, dass in der dritten Runde da durchaus der ein oder andere Coach, das ein oder andere Team gewillt ist, diese Wette einzugehen. Und wenn man dieses Profil weiterentwickeln kann, ich glaube, dann kann das ein extrem guter Starting Safety werden. Es muss halt entwickelt werden und man muss als Coach das halt auch hinbekommen, weil ansonsten wird es vermutlich ein guter Nickelback, aber mehr halt auch nicht, meiner Meinung nach. Ja, aber das ist so ein bisschen das Safety Board. Und ich sag mal so, die Safeties tatsächlich, ich glaube, dass wir dort ein, zwei wirklich gute Starter finden können, auch vielleicht in den späteren Runden noch, da muss man dann mal schauen. Aber es ist tatsächlich in der Mitte so zweite bis vierte Runde, vielleicht sogar in der fünften Runde auch noch. Da gibt es durchaus den einen oder anderen Spieler, der sehr, sehr interessant sein könnte für uns. Und ich meine, in der Range haben wir einige Picks. Dementsprechend schauen wir mal, was da so geht. Und auch die Cornerback-Klasse ist meiner Meinung nach in der Range wirklich vielversprechend. Also ich denke, für das, was wir brauchen und für das, was wir suchen. Wir haben es bei den Wide Receivern auch gesagt. Ich finde die, also wenn ich das jetzt mal so durchgehe, was wir so gemacht haben, was mir aufgefallen ist, nach der ersten Runde oder nach den ersten, nach diesen ersten zweieinhalb Tiers bei den O-Linern gibt es unheimlichen Cliff. Ich glaube, da wird wirklich ein Run in der ersten Runde stattfinden. Ich glaube, dass wir 8-9 O-Liner in Runde 1 sehen werden, einfach weil danach so ein riesen Cliff kommt. Wenn ich mir jetzt aber die Wide Receiver, Cornerbacks und Safeties angucke, da liegt wirklich noch Value so ab Ende Runde 1 tatsächlich, so ab unserem Pick in 30. Also das ist so was mir, wo ich das nochmal so Revue passieren lassen habe, so unsere Big Boards und auch nochmal deutlich mehr quer gelesen habe in dieser Woche, da ist, also das ist tatsächlich für mich nochmal klarer geworden, dass wir eigentlich in Runde 1 definitiv einen Pick in die O-Line investieren müssen, um da wirklich einen Spieler, einen Unterschiedsspieler zu bekommen, der wenig Fragezeichen hat, beziehungsweise weniger Fragezeichen für da, wo er gedraftet wird, im Vergleich zu dem, was in Runde 2 und Runde 3 bei den O-Linern so präsentiert wird, allgemein. Man hat zwar hinten raus nochmal vielleicht den einen oder anderen Spieler, aber ja, das ist so das Gefühl, mit dem ich rausgegangen bin, tatsächlich aus den Big Board-Folgen jetzt und auch jetzt in den letzten Analysen hinsichtlich des Drafts. Micho, wie siehst du das?
Ja, wie gesagt, ich bin von dem Draft nicht so besonders begeistert. Ich hätte lieber gerne im nächsten Draft viele Picks als in diesem. Wobei ich ganz ehrlich bin, mit dem nächsten Draft habe ich mich außer mit Quarterback noch gar nicht beschäftigt. Man wird halt schon Spieler bekommen, die einem helfen. So. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir gar nicht mal so wählerisch sein sollen und mit Potenzialpicks oder sowas auch gut leben können. Ich glaube, dass dieser Draft halt eine verdammt gute Basis sein wird und dass da tatsächlich auf jeden Fall mehrere Spieler bei rauskommen, die uns helfen. Ich tippe auf 3 Longtime-Starter, die wir rauskriegen.
Na, ich hoffe mir durchaus 1 oder 2 mehr, aber das sehen wir dann. Aber 3 müssten es eigentlich auch mindestens sein, wenn du so viele Picks in den Top 100 hast.
Ja, mit Longtime-Starter ist halt immer die Frage, weil spätestens ab Runde 3 hast du mit Sicherheit auch mal Backups dabei. Aber du kriegst halt, sagen wir mal, in der ersten Runde schaffst du beide und dann schaffst du noch einen in der dritten Runde oder sowas und der Rest ist erstmal solide. Also ich glaube schon, da kommt schon ein bisschen was raus, aber Longtime-Starter meine ich im Laufe ihrer Karriere, also über die nächsten 8 bis 10 Jahre. Und da weiß ich nicht, ob wir mehr als 3 rauskriegen.
Na schon.
Gerade weil wir vielleicht auch auf Potenzial gehen. Aber wie gesagt, das werdet ihr mit Sicherheit nochmal besprechen.
Genau, so sieht es aus. Und damit sind unsere Big Boards dann auch vollständig. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up.